Macht bitte mal alle die Augen ganz fest zu. Und jetzt bitte aufstehen. Und so stehen bleiben. Hinsetzen, die Augen aufmachen. Irgendwie ein komisches Gefühl, oder? So ungefähr ist es mir gegangen vor doch vielen Jahren, als ich mal im Blindeninstitut in Wien war. Nur bin ich da nicht gestanden, sondern bin mit einer Gruppe durch so eine ganze Halle durchmarschiert, haben so einen Parcours aufgebaut und wir sind da halt nacheinander dahin spaziert und es war einfach stockfinster, man hat wirklich nichts gesehen. Und man hat einfach nur alle möglichen Geräusche gehört, dann hat sich der Boden immer wieder verändert, man hat gewusst, okay, jetzt ist ja das Straßen, da haben wir wieder Laub da, dann ist auf einmal über so eine kleine Brücke raufgegangen und man hat nichts gesehen. Und je länger, dass man da drinnen war, desto unsicherer ist man geworden und man hat absolut keine Orientierung mehr gehabt. Und dann ist da ein kleiner Fehler passiert, da haben sie auf der Seite scheinbar so Platten gehabt zum Abdunkeln und da war zwischen zwei Platten wirklich ein ganz ein kleiner Spalt, das war vielleicht nicht einmal ein Millimeter. Und da bin ich vorbeigegangen und habe gesehen, durch den Millimeterspalt ist ein bisschen Licht reingekommen. Und ich habe zumindest so einen halben Meter vor mir gesehen, was da ist. Zumindest kurzfristig. Und da ist mir bewusst worden, wie furchtbar Dunkelheit ist und wie kostbar und wie wertvoll Licht ist. Und das bringt uns zu unserem heutigen Bibelvers. Wir haben ja diese Predigtreihe über das Licht und da schauen wir uns heute Johannes 8, Vers 12 an. Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und das wollen wir uns heute immer ein bisschen anschauen. Zuerst ein bisschen was zum Kontext. Wann und wo Jesus das gesagt hat, das war zum jährlichen Laubhüttenfest, auch Sukkotfest genannt. Das findet im Judentum jährlich statt. Das ist so zwischen dem 15. und 21. Tischri, dieser jüdische Monat. Das ist der erste Monat im jüdischen bürgerlichen Kalender und der siebte im religiösen Kalender. Bei uns ungefähr ist das so Ende Oktober, Anfang November. Und da wurde wirklich eine Woche lang gefeiert. Sie haben eben solche Laubhütten gebaut, in denen sie dann kurzfristig gewohnt haben für diese Woche und dort gefeiert haben. Und dieses Sukkot-Fest oder dieses Laubhüttenfest wird bis heute von Juden weltweit gefeiert. Ich habe da ein paar so Fotos gefunden. Werden eben solche Pavillons oder Hütten aufgebaut und geschmückt mit Lichtern und Laternen. Und da wird eben eine Woche lang gefeiert. Und das passiert eben weltweit. Auch in der Corona-Zeit. Und zur damaligen Zeit war das eigentlich die religiöse Pflicht der Männer, dass in dieser Zeit nach Jerusalem reisen und eben dort dieses Fest feiern. So auch die Brüder von Jesus, und sie haben ihn eingeladen, dass er eben auch mitkommt zum Laubhüttenfest nach Jerusalem. Zu der Zeit waren sie noch nicht wirklich davon überzeugt, dass er tatsächlich der Messias ist. Und es war halt so die Meinung, ja, das wäre eigentlich eine super Gelegenheit, dass er sich da beweist, dass er sich da zeigt. Und auf solche Einladungen ist Jesus eigentlich nie eingegangen. Er wollte sie nie irgendwas aufzwingen lassen oder irgendwas das machen, was die Leute glaubt haben, dass jetzt wichtig ist oder dass er das tun sollte. Und da lesen wir im 7. Kapitel, da sagt Jesus: Geht ihr nur hinauf zum Fest, ich komme jetzt nicht, für mich ist die Zeit noch nicht da. Also er wollte nicht im Schlepptau der anderen mitgehen und einfach quasi als Marionette das tun, was die Leute von ihm erwarten. Später lesen wir dann, dass er doch nachgekommen ist. In Vers 10, Jesus ging selbst nach Jerusalem hinauf, allerdings unbemerkt und ohne Aufsehen zu erregen. Und dann sind einige Ereignisse und dann lesen wir eben dann im 8. Kapitel, wo Jesus dann sagt, das war dann der letzte Tag, der 8. Tag vom Laubhüttenfest, so der krönende Abschluss. Und dann sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das sind wenige Worte, ich bin das Licht der Welt, mit einer großen Bedeutung und einer großen Tragweite. Zum einen sagt er, ich bin. Es gibt insgesamt im Johannes-Evangelium 7 Ich-Bin-Worte von Jesus. Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Johannes 10, ich bin die Tür. Noch einmal Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock. Und das finden wir alles im Johannesevangelium. Und Johannes, beziehungsweise Jesus, hat nie Worte einfach nur so gesagt, sondern es war einfach immer wirklich eine schwere Bedeutung dabei. Wenige Worte, große Bedeutung. Was Jesus hier macht, ist, dass er gleich mehrfach auf seine Göttlichkeit hinweist. Und das ist auch so ein Schwerpunkt im Johannesevangelium, das herausstreicht, dass Jesus nicht nur ein menschlicher Prophet ist, sondern tatsächlich der Sohn Gottes. Und im zweiten Buch Mose stellt sich nämlich Gott, der Vater, Mose so vor und sagt: Ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Söhnen Israels sagen: Der Ich bin hat mich zu euch gesandt. Und wenn Jesus hier gleich mehrfach sagt, ich bin, dann stellt er sich mit Gott, dem Vater, auf eine Stufe. Und etwas später, im 10. Kapitel, sagt er dann selbst, ich und der Vater, wir sind eins. Also er stellt sich tatsächlich mit Gott, dem Vater, auf eine Stufe. Und das fällt auf. Und das sind gerade die frommen Juden, die haben das Alte Testament gekannt, denen fällt das auf, wenn Jesus dann so auftritt und so etwas sagt. Also Jesus ist nicht irgendein Prophet, er ist nicht unter Anführungszeichen nur ein menschlicher Messias, nein, er ist der Sohn Gottes, noch mehr, er ist Gott der Sohn, er ist Gott von Gott, er ist Gott Mensch geworden. Ich bin. ich bin das Licht. Das Laubhüttenfest war nicht nur ein Erntedankfest, sondern es war auch ein Lichtfest. Es wurden dort große Lichter aufgestellt, im Frauenvorhof des Tempels wurden riesengroße Leuchter aufgestellt, die über die Tempelmauer hinweg geleuchtet haben und am Abend, wenn es finster worden ist, also vom Tempel aus das ganze Licht über ganz Jerusalem wurde das rausgestrahlt. Und zu diesen Lichtern wurde dann rundherum eben getanzt und gefeiert. Warum? Und zum einen, weil es am Abend finster geworden ist und wenn man Licht auftritt, ist es leichter zum Feiern. Aber es wurde auch sich erinnert an die lange 40-jährige Wüstenwanderung von Ägypten ins gelobte Land. Und damals hat Gott sein Volk durch die Wüste geführt. Sie haben immer zu essen gehabt, sie haben immer zu trinken gehabt, sie haben immer etwas anzuziehen gehabt. Und er hat sie geführt am Tag durch eine Wolkensäule und in der Nacht durch eine Feuersäule. Und diese großen Leuchter sollen daran erinnern, dass Gott sein Volk führt im Licht. Und Jesus hat eigentlich in seinen Predigten immer so Anknüpfungspunkte gesucht. Er hat viel über Samen, über Seemann, über Bauern, über Farmer, über Fischer und so gesprochen und hat eben diese Sachen, die rund um ihn herum waren, die Leute bekannt waren, mit dem sie was anfangen haben können, das hat er so als Anknüpfungspunkt genommen, um daraus dann eine Predigt zu machen. Und es ist eben sehr wahrscheinlich, dass eben Jesus gerade am letzten Tag vor diesem Laubhüttenfest eben bei diesen riesengroßen Leuchtern gestanden ist und dann hat er ihm gesagt, ich bin dieses Licht. Er ist das Licht, das führt und leitet. So wie diese großen Leuchter hindeuten auf die Führung Gottes durch die Wüste, so deutet Jesus jetzt hin auf sich selbst als das Licht, das führt und das leitet und das rettet. Und auch hier streicht Jesus wieder mal so seine Göttlichkeit heraus. Denn im Psalm 27 lesen wir, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Wer ist denn, wir alle kennen. Und in Jesaja 60 wird prophezeit für die zukünftige Welt dann, da schreibt Jesaja, nicht mehr wird die Sonne dir als Licht am Tag dienen, noch als heller Schein der Mond dir leuchten, sondern der Herr wird zum ewigen Licht sein und dein Gott zu deinem Glanz. Und Johannes schreibt dann später in seinem ersten Brief, folgende Botschaft haben wir von ihm gehört und geben sie hiermit an euch weiter. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Also so wie Israel damals durch die Wolken und durch die Feuersäule geleitet worden ist und diesem Licht nachgelaufen ist und nicht in der Wüste umhergeirrt ist, so sollen wir Menschen jetzt Jesus, dem wahren Licht, nachfolgen und nicht in der Finsternis umherirren. Damals war diese Feuersäule Orientierungspunkt und Wegweisung und jetzt ist es Jesus. Und jeder theologisch gebildete Jude hat sofort begreifen müssen, was Jesus mit diesen wenigen Worten hier Großes sagt. Aber Jesus weist nicht nur auf die Wüstenwanderung und auf seine Göttlichkeit hin, er weist auch auf etwas anderes hin. Wenn wir da im Jesaja weiterlesen, steht zum Beispiel im 9. Kapitel, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Und dieses Licht ist der Messias. Und er schreibt dann weiter, ein Kind ist uns geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und er wird es tun. Also Jesus, das Licht führt und leitet. Er ist Gott selbst und er ist der verheißene Messias, der erwartete König, der Sohn Gottes. Aber er ist nicht nur das Licht für Israel, sondern er ist auch das Licht der Welt. Und auch dieser Gedanke war für den frommen Juden nicht fremd. Wir lesen dann in Jesaja 42, ich habe dich zum Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für alle Völker gemacht. Also man konnte wissen, dass dieses Licht der künftige Messias ist und man konnte wissen, dass dieses Licht nicht nur für die Juden ist, sondern für die ganze Welt. Und dieses Thema Licht und Finsternis ist für Johannes eine große Sache. Wir haben vorigen Sonntag ja schon gehört vom ersten Kapitel, wo da steht, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Dann lesen wir weiter, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das heißt, Jesus ist stärker als die Finsternis, ist stärker als der Widersacher Gottes. Jesus hat am Kreuz die Finsternis und den Teufel besiegt. Und wir haben vorigen Sonntag auch schon gehört, dieses Wort auslöschen oder erfassen, das hat mehrere Bedeutungen. Aber unterm Strich kann man sagen, Finsternis hat niemals Macht über das Licht. Aber das Licht hat Macht über die Finsternis. Und das kann man auch philosophisch betrachten, weil es physikalisch gesehen eigentlich Finsternis gar nicht gibt. Finsternis heißt einfach nur, dass es kein Licht gibt. Wo Licht ist, gibt es kein Finsternis. Man kann Finsternis nicht einschalten. Man kann nur das Licht ausschalten und dann wird es finster. Finsternis kann das Licht nicht vertreiben. Aber Licht vertreibt die Finsternis. Und Licht und Finsternis sind natürlich Bilder. Johannes arbeitet ja gern mit Bildern. Was bedeutet Licht? Was bedeutet Finsternis? Was meinst du? Für was steht Licht?
Leben.
Leben. Rettung.
Das Gute.
Das Gute, ja. Und Finsternis? Böse. Ja. Angst. Alles Negative. Ja. Also, gerade philosophisch gesehen, könnte man, glaube ich, sagen, Licht und Finsternis ist wie Gut und Böse. Das trifft es, glaube ich, gut. Und Finsternis ist eben die Abwesenheit vom Licht. So wie das Böse die Abwesenheit vom Guten ist. Kälte ist die Abwesenheit von Wärme. Hass ist die Abwesenheit von Liebe. Der Tod ist die Abwesenheit vom Leben. Und die Hölle ist letztendlich die Abwesenheit vom Himmel. Und an jeden Juden damals muss klar gewesen sein, was Jesus hier aussagt. Und es gibt niemanden, auf den diese Prophetien vom Alten Testament so zutreffen wie auf Jesus. Also Jesus offenbart sich beim Laubhüttenfest als das Licht, als Gott und als Messias. Er ist das Licht, das bereits vor Erschaffung der Welt da war. Er ist das Licht, das durch die Wüste geführt hat und noch immer führt. Er ist das Licht, von dem die Propheten gesprochen haben. Er ist das Licht für die ganze Welt. Und wer sein Ziel erreichen möchte, der muss Jesus nachfolgen. Aber Jesus ist dann wieder zum Vater gegangen. Und die Frage ist jetzt, war sein Licht auch nur so ein kleiner Millimeterspalt, wie damals im Blindeninstitut, wo man kurzfristig ein bisschen was gesehen hat und dann ist es wieder finster geworden? Nein. Matthäus 5, Vers 14 sagt Jesus dann, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und Petrus greift es in seinem ersten Brief auch auf und schreibt, Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Wir sind nicht von uns aus Licht. Auch das haben wir letzten Sonntag schon gehört. Wir sind nur Reflektoren des Lichts, so wie der Mond das Licht der Sonne reflektiert. Wir geben nur das weiter, was wir selbst empfangen haben. Wir sind Lichtleiter. Und was wir geben, was wir sagen, das ist sein Licht und seine Botschaft. Und die Botschaft lautet: Jesus ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Ohne ihn ist das Leben, ist die Welt finster wie eine Wohnung ohne Strom. Mit Jesus haben wir quasi eine Taschenlampe, die Orientierung und Sicherheit gibt. Und im Licht von Jesus wird auch deutlich, wie finster es sonst überall in der Welt ist, was alles nicht in Ordnung ist. Im Licht sieht man die Unordnung, sieht man die Probleme. Was macht man, wenn in der Wohnung das Licht ausgeht? Was ist das Erste, was man tut? Taschenlampe. Wo geht man dann hin?
Zum Stromkasten,
genau. Meistens ist eine Sicherung geflogen. Man schaltet die Sicherung wieder ein und auf einmal geht das Licht wieder an. Man könnte sagen, dass Jesus das Kreuz wie eine Sicherung ist. Wenn man das Kreuz hat, wenn man diese Sicherung hat, dann hat man diese Verbindung zu Gott. Das Kreuz ist wie eine Verbindung zwischen Gott und uns Menschen, eine Sicherung. Und durch diese Sicherung kann der Strom, kann das Licht fließen. Und dann wird es im Leben hell. Und im Licht von Jesus sieht man letztendlich dann ganz klar, auch wo der Lebensweg hinführt. Wie auch im Blindeninstitut, wenn der kleine Lichtstrahl kommt, sieht man auf einmal, was da vor mir ist. Und dieser Lichtstrahl geht eben nicht nur einen halben Meter, sondern er geht bis über den Tod hinaus, bis in die Ewigkeit. Bis dorthin, wo wir dann wirklich letztendlich bei ihm im Licht leben können. Johannes greift dieses Thema immer wieder auf, auch im 12. Kapitel dann. Da schreibt er: Ich bin das Licht, als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Eine Besonderheit in Israel ist angeblich, ich war noch nicht dort, aber angeblich ist es so, dass es kaum eine Abenddämmerung gibt. Also es ist einen Moment hell und im nächsten Moment ist es stockfinster. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Johannes dieses Thema Licht und Finsternis so aufgreift und es gibt nichts dazwischen. Entweder man ist ganz im Licht bei Jesus oder man ist ganz in der Finsternis ohne Jesus. Aber die frommen Juden damals, sie haben das mit Sicherheit verstanden, was Jesus hier sagt, aber sie wollten es nicht glauben. Und da lesen wir dann weiter im 13. Vers, da greifen sie Jesus an und sagen: Du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Also mit anderen Worten, du kannst reden, was du willst, wir glauben dir gar nichts. Und das ist das Tragische. Und da lesen wir auch schon im 3. Kapitel, da sagt Jesus: Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Klar, im Licht sieht man etwas. Sieht man auch die Unordnung, sieht man die Sünde, sieht man die Probleme. Wenn man das nicht sehen will, dann macht man das Licht aus, dann sieht man das alles nicht. Und das ist das Schlimme und das Traurige. Das Licht, das Gute, die Rettung ist da. Und Menschen wollen das nicht. Sie bevorzugen die Dunkelheit, das Böse und lehnen die Rettung ab. Und das Böse, das ist seit jeher der Feind des Guten. Wie Krebs das Gute im Menschen zerstört, kämpft auch das Böse immer wieder gegen das Gute an, die Finsternis gegen das Licht. Aber wir wissen, die Dunkelheit kann das Licht niemals überwinden. Und deshalb bleibt unsere Botschaft: Komm heraus aus der Dunkelheit, komm zum Licht, komm zu Jesus. Amen.